Dieser Podcast wird präsentiert von SPL Premium Nutrition. Dein Körper arbeitet rund um die Uhr für dich. Gib ihm die Nährstoffe, die er verdient. Unser Achtfach-Magnesium-Komplex, entwickelt und hergestellt in Deutschland, unterstützt unter anderem deine normale Muskelfunktion, dein Nervensystem und deinen Energiestoffwechsel. Jetzt 15% Rabatt mit dem Code RAPIDTALKS15 auf spl-magnesium.com. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, guten Tag. Wir sind wieder im absoluten Highspeed-Bereich und diesmal geht es nicht nur um den, ja, schnöden, normalen Speed, sondern wir stellen einfach mal was in den Weg. Und was diese Folge natürlich mit einem genialen Gast, eine Dame heute ausmacht, das werdet ihr heute also mitbekommen. Aber da gehen wir erstmal wieder ab hier das Mikro Richtung Felix. Wie geht's dir?
Hey Thomas, mir geht's sensationell. Vielen Dank der Nachfrage. Wie geht's dir?
Mir geht's auch. Ich muss gestehen, heute natürlich Temperaturen etwas höher, aber ideal für den Speed. Die Speed-Leute, egal wo, brauchen es ja richtig warm. Ich glaube, die Temperaturen sind bei dir auch, ehe wir jetzt mal auflösen, wo du bist, okay, warm oder kälter?
Also kälter, sie sind okay, liegen zwischen 15 und 20 Grad, aber es regnet. Joa. Es regnet schon den ganzen Tag, also so viel zu den Hints.
Ja, okay, das wird doch mal spannend auch für die ganzen, für die Audience, wie man es immer so schön sagt. Wer jetzt schon rauskriegt, wo du sein könntest, das wäre natürlich genial. Da könnten wir mal ein Gewinnspiel machen. Ja, wer in den ersten 20 Sekunden herausfindet, wo der Speed Pilot in der Welt jetzt gerade gelandet ist und das hier diesen Podcast live jetzt hier mit uns aufnimmt. Löse es auf, bitte.
Ja, wir sind live aus Halifax, Kanada, also quasi eine transatlantische Übertragung des Speeds in Höchstgeschwindigkeit. Und weißt du, was das Besondere ist? Auf dem Weg nach Europa gibt es auch ein Hindernis zu überqueren, nämlich den Atlantik. Aber wir haben heute ja ganz andere Hindernisse vor uns. Thomas.
Absolut, absolut. Und diese Hindernisse sind für manche das, was überhaupt die ganze Welt bedeutet. Und wer sich damit mal beschäftigt, es ist faszinierend, gerade im Sport, aber auch der Transfereffekt fürs Leben, ja, was man da auch lernen kann, der schöne Hürdensprint. Für die Leichtathleten zentral geliebt, ja, manche weniger geliebt. Manche sagen, ich könnte das bisschen, hätte das mehr machen sollen. Aber auch alle anderen im Athletikbereich, wer nimmt da nicht gerade Hürden und trainiert irgendetwas mit Hürden? Fast genau. Alle. Aber Felix, genau. du bist doch selbst mal so ein Hürdensprinter gewesen, oder habe ich mich da verhört?
Genau, nee, absolut richtig. Du musst es am besten wissen. Also ich kann mich noch erinnern, wir schreiben das Jahr 2012 wahrscheinlich, 2012. Und da bin ich am Start über die 80 Meter Hürden, filigran wie eh und je, geht er über die Hürde und gewinnt seinen Lauf, aber auch nur, weil er mit den schlechtesten überhaupt in einem Lauf war, im schlechtesten Lauf von allen Läufen.
Wow, du gewinnst deinen Lauf und jetzt hör mal hier, guck dir das mal an, hör dir das mal an, was wir alles hier haben.
Danke.
Ja, mit der modernen Technik kann ich hier alles einspielen.
Also Hürden war immer nie mein Ding.
Ja, also das, ohne uns jetzt zu verlieren, aber ich glaube auch viele Coaches haben da hohen Respekt vor, weil das bedeutet natürlich, sich ganz anders damit auseinanderzusetzen. Auch für den Coach ist immer der Hintergrund, läuft da alles richtig und wenn mal irgendwo angeschlagen wird, keine Verletzung oder so. Aber ihr werdet es auch im Hauptteil hören, das ist schon, also grundlegend. Und ich finde es fantastisch, weil ich sehe auch immer den Transfereffekt. Ja, was kann man dort wirklich mitnehmen aus dem Sport heraus? Und Hürdensprint ist schon sehr, sehr interessant und zentral.
Auf jeden Fall, Thomas. Und um da einzusteigen, du stellst immer die Fragen im Hauptteil an unsere Gäste und so weiter. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Und ich möchte dich begrüßen zu unserer Ausgabe von Check the Coach.
da haben wir ja was hier. Check the Coach. Ja, jetzt habe ich meinen Einsatz vergessen hier fast. Na, jetzt könnten wir hier nochmal was machen. Okay. Ja,
schauen wir gleich mal, ob das gerechtfertigt ist.
Ja.
Thomas, ich habe ein paar Fragen für dich mitgebracht. Ich dachte, ich gucke einfach mal, wie viel weißt du denn eigentlich über den Hürdensprint? Ne? Also du bist ja sehr, sehr tief in dem ganzen Thema drin, Leichtathletik und so. Und deswegen würde ich dich natürlich jetzt nicht fragen, irgendwie, wie lang ist die Distanz bei den Frauen, bei den Männern, sondern wir gehen natürlich jetzt ins Detail. Thomas, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, dann ist hier deine erste Frage. Thomas, warum liegen zwischen den Hürden bei den Männern exakt 9 Meter und 14 Zentimeter?
Das hat mit dem angelsächsischen Feed-System irgendwas zu tun und muss irgendwie abgeleitet worden sein, wie lang der Weg zum nächsten Guinness wahrscheinlich ist.
Okay, also wir merken, du hast wirklich, wirklich, wirklich Ahnung vom Thema, Thomas, weil die Strecke ursprünglich in Yards festgelegt wurde. Also 10 Yards waren zwischen den Hürden, das entspricht genau 9,14 Meter. Viele Maße im Hürdenlauf stammen eben noch aus dieser angelsächsischen Zeit, wie du schon sagtest.
Ja.
Allerdings nicht in Guinness gemessen, sondern in Yards.
Alles klar. Danke.
Das ist schon mal ein halber Punkt für dich. Weißt du denn auch, Frage Nummer 2, die Frage ist ein bisschen, es gibt nicht so eine ganz klare Antwort. Also es braucht so ein bisschen Wissen, um die Frage richtig zu beantworten. Und deswegen glaube ich, dass du hier ganz gut abschneiden wirst. Thomas, warum gelten Hürdenläufer biomechanisch oft als die komplettesten Sprinter?
Also das sind die konditionellen Voraussetzungen müssen sehr, sehr gut ausgeprägt sein. Du brauchst eine Grundathletik, um überhaupt diese Hürden zu übersprinten. Du brauchst ein gutes Rhythmusgefühl.
Ja.
Und du hast natürlich auch von der mentalen Sicht her, musst du da unheimlich stabil sein. Hat auch den Vorteil, was mich immer fasziniert hat, das Hürdensprint oder der Hürdensprint geht immer weiter. Es kann sich noch so viel verändern von Hürde zu Hürde. Und so würde ich sagen, dass es schon sehr, sehr komplett ist.
Auf jeden Fall, richtig. Wie du schon sagst, da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ne? Also Sprintgeschwindigkeit, Beweglichkeit, Reaktivkraft, technische Präzision. Im Prinzip musst du alles gleichzeitig halt auf einem Weltklasse-Niveau beherrschen und das Ganze auch über die 10 Hürden halt auch durchhalten können.
Genau, es ist ein Zwangssprint, wie das so schön auch dann immer in den Fachbüchern heißt und hat natürlich dann auch ganz andere Voraussetzungen, ohne jetzt extrem in die Trainingswissenschaften zu gehen. Aber für mich immer wirklich von außen gesehen faszinierend. Gibt es viele Aspekte, die da natürlich noch eine Rolle spielen. Unterscheidungen natürlich Hürdentechnik, Damen und Herren.
Ja.
Langsprint, 400 Meter Hürden, aber das ist schon interessant. Also ich wurde ja damals, jetzt kann ich dir meine Geschichte auch mal erzählen, ich wurde ja damals gezwungen, 400 Meter Hürden zu sprinten. Es gab einen Trainer in Nordrhein-Westfalen, wenn man bei denen in seiner Gruppe war, da gab es nichts anderes. Du musstest 400 Meter Hürden sprinten und ob du wolltest oder nicht. Habe ich dann gemacht, aber der Erfolg blieb aus.
Ja gut, aber du hast ja dafür in anderen Bereichen enormen weltweit internationalen Erfolg gehabt.
Ja, genau, richtig. Ja, Felix.
Ja, Thomas, nach dieser unglaublich spannenden Ausgabe von Check the Coach, die du natürlich mit Bravour gemeistert hast, wie nicht anders zu erwarten. Jetzt kannst du nochmal deinen Applaus hier einblenden, wenn du willst.
Ja, das ist genau jetzt hier so für mich selbst. Ne, so.
Genau, ja. Sensationell. Nach dieser beeindruckenden Performance kommen wir zum Hauptteil und ich freue mich sehr auf diesen Hauptteil. Thomas, wir haben heute eine Dame zu Gast.
Absolut. Und jeglicher Applaus gilt natürlich der Person, wo wir uns wirklich freuen, dass sie in diesem Podcast heute hier dabei ist. Und was sie alles wirklich als Weltklasse-Athletin gemacht hat, erlebt hat und natürlich auch im 100-Meter-Hürden-Sprint, ja, überhaupt vollbracht hat. Das ist eine Leistung, die gerade jetzt hier für uns national und international schon, ja, außergewöhnlich ist. Und wenn wir da mal betrachten, wie wir selbst mal vor dem Fernseher dann das alles gesehen haben, ihre größten Erfolge, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, deutsche Meisterschaften. Aber wie sie das auch vollbracht hat, für uns ist ja natürlich auch immer wichtig, ja, die Person, die dahinter steht als Weltklasse-Athletin, ehemalige Weltklasse-Athletin und die den Switch auch gemacht hat, natürlich auch etwas in den Coaching-Bereich reingerochen hat und dann auch nochmal in ihrer weiteren Ausbildung wieder etwas mit Coaching zu tun gehabt hatte und auch natürlich ihr Wissen weitergibt in der Form. Ja, und da kommen wir wieder zu dem großen Bereich der Hürden. Ja, was kann ich im Hürdensprint, was kann ich denn da auch, ich sag mal, außerhalb des Sportes im fürs Leben lernen? Und unheimlich interessant und spannender Podcast. Und deswegen wollen wir euch natürlich alle nicht auf die Folter spannen, sondern wer ist es? Und wir freuen uns natürlich, dass in diesem Podcast, ja, Pamela Dutkiewicz-Emmerich heute bei uns zu Gast ist. Die ehemalige Weltklasse-Hürdensprinterin und wer hat es nicht gesehen, großer natürlich Erfolg bei den Weltmeisterschaften in London 2017, Bronze über 100 Meter Hürden. Also da kann ich mich noch natürlich super dran erinnern, in der Vorbereitung, wo sie mit ihrer Trainingsgruppe auch bei den Wettkämpfen war und das dann vollbracht hat. Und dann ein Jahr später, diese berühmten Europameisterschaften, damals auch in Berlin 2018, dort nochmal Silber gewonnen. Das sind also nur die absoluten Highlights, die sie dort vollbracht hat. Also enorm. Und ja, ich freue mich. Wir freuen uns natürlich, dass wir über ihre Karriere, über den Sprint, über das Spezifische, was ein Hürdensprint ausmacht, sprechen konnten. Aber natürlich auch, wie es weitergegangen ist. Was ist wichtig nach ihrer Karriere und was sie natürlich auch heute macht. Und kann ich ja schon mal sagen, sie kam ja eigentlich aus Hessen und hat sich dann bei uns hier im Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, ja, beim TV Wattenscheid 01 natürlich dort sehr, sehr wohl gefühlt. Und für mich ist es so, also ich konnte es gar nicht glauben, dass sie eigentlich ursprünglich da aus Kassel kam, weil sie für diese Region absolut steht. Aber das ist ein spannendes Thema und was sie jetzt macht und wo sie jetzt aktuell natürlich auch beruflich ihren Schwerpunkt verlagert hat, hört rein. Also Felix, das ist wirklich ein Highlight. Wir freuen uns natürlich, dass Pam Dutkiewicz-Emmerich heute hier zu Gast ist. Los geht's! Show me how fast you are. Rapid toss. Show me how fast you are. Rapid toss. Speed is king. Pam is king. Rapid talks with Pam. Ja, herzlich willkommen nochmal, Pamela Dutkiewicz. Emmerich, meine Güte, ich sag jetzt mal immer Pam, so kennen wir dich doch, so kenne ich dich auch. Mich freut es, uns freut es natürlich ungemein, dass wir dich heute hier in unserem Podcast haben. Also herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch voll, bin ganz gespannt jetzt auf die nächsten Minuten.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du bist ja auch dort in Anführungsstriche Profi und hast natürlich schon, glaube ich, einige Podcasts auch mal selbst gemacht oder mitgemacht und deswegen freut es mich natürlich auch, ja, so diese zwei Seiten mal oder mehrere Seiten kennenzulernen. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt, welche Seiten wir überhaupt heute mal von dir mal erfahren. Also Weltklasse-Athletin im Coaching-Bereich mal systemisch, aber auch du hast auch tatsächlich nochmal zumindest die Anfänge in der Leichtathletik nochmal auch als Coach mitgenommen und jetzt, was du vor allen Dingen jetzt machst, da kann ich schon mal verraten, du bist gar nicht mehr in Bochum, ja, so Bochum, sondern du bist jetzt in Stuttgart in der Nähe.
Das ist aber ja ein Ding. Den Pott im Herzen, den kriegt man da nicht raus, wirklich. Nee, genau, seit 2 Jahren hier in Waiblingen, direkt neben Stuttgart, genau, aber das Ruhrgebiet, ich habe 16 Jahre da gewohnt, ist, ich lieb's, ich hab's gehasst, wenn jemand schlecht über den Pott gesprochen hat, weil der ist so grandios, der hat seine grauen Ecken, aber gerade die Menschen da, ich hab's voll geliebt, also er bleibt im Herzen.
Ja, das ist doch schön, da freuen sich jetzt alle, die jetzt hier aus dem Ruhrpott kommen, ja, im Ruhrgebiet, Ruhr-Area oder Nordrhein-Westfalen, da freuen sich doch alle. Ja, obwohl, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. So die Entwicklung, wo du jetzt bist, darf ich nicht vergessen oder wie du da hingekommen bist eher. Mhm. Aber ich hatte vorher auch gedacht, meine Güte, die Pamela, die kommt immer aus Bochum. Aber stimmt gar nicht, du kommst aus Kassel eigentlich.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass man mich dann erst in der Sportbubble auf dem Schirm hatte. Und weil ich sehr früh nach Bochum, also nach Wattenscheid gezogen bin, ich bin geboren in Kassel und groß geworden in der nächst kleineren Stadt in Baunatal. Die hatten auch mal ein super gutes Leichtathletik-Meeting. Super gut, ein gutes auf jeden Fall. Genau, und habe da so die Liebe zur Leichtathletik entdeckt und habe dann aber gemerkt, so die Infrastruktur, das ganze Umfeld gibt das nicht her, was ich eigentlich gerne machen wollen würde. Und genau, dann habe ich mit meinen Eltern gemeinsam uns umgehört und dann gab es irgendwie zwei Adressen, Frankfurt oder Bochum, also Wattenscheid. Und dann bin ich halt auch schon mit 16,5, ich war noch keine 17, bin ich dort ins Sportinternat. Und ich glaube, erst dann hat ja auch langsam der Weg begonnen. Deswegen, ich glaube, man verbindet mich in der Sportbubble mit Bochum. Das ist auch gut so.
Ja.
Das ist ja auch eine sportliche Heimat tatsächlich. Ja,
genau, absolut. Ja. Also ich denke, wenn man es von außen mal anschaut, du bist ja hier TV Wattenscheid, Bochum und die Station hinterher, das werden wir auch nochmal alles aufdröseln. Aber das ist schon immer so richtig gefestigt. Ne? Deswegen ist es ja auch immer sehr interessant. Also jetzt so Parallelen, die jungen Damen, die sich dann oder Herren, die sich entscheiden, mache ich den Sprung, ich will mehr leistungsorientiert machen. Also ich kenne persönlich jetzt eine junge Dame, die tatsächlich jetzt auch Richtung Wattenscheid geht, auch ins Internat. Und das ist natürlich dann immer auch so eine Frage, ja, mache ich das nicht? Das ist deswegen, aber vielleicht, wenn wir nochmal zurückgehen, wirklich jetzt auch für alle, vielleicht auch Eltern, die jetzt mal zuhören, wie bist du denn zum Sport oder zur Leichtathletik gekommen in Kassel, Baunatal?
Ja, ich habe erst in Kassel, also ich war schon immer krass sportbegeistert, weil meine Eltern einfach den Sport vorgelebt haben. Selber beides ehemalige Leistungssportler, meine Mama Leichtathletin, ist 800 Meter gelaufen, also ganz weit weg von dem, was wir gut und gut können, sag ich mal so, konnten, fairerweise. Mein Papa war Fußballer in Polen und die haben irgendwie sich sonntags, und so bin ich eben groß geworden, mit Freunden zum Basketballspielen getroffen oder zum Joggen und so weiter. Also das heißt, ich bin immer mit Sport groß geworden und irgendwann relativ spät, glaube ich, irgendwie mit 10 bin ich mit 9 in den Vereinssport gekommen, aber damals noch tanzen. Also ich habe Standardtanz gemacht. Gar nicht so wahnsinnig lang, dann ist aber dieser tolle Trainer aus Kassel weggezogen. Es war klar, da wo er jetzt ist, das kann ich nicht irgendwie alltäglich leisten oder in der Woche leisten. Und da meine Mama Leichtathletik gemacht hat, sie sagt, komm, wir gucken doch einfach mal hier im Leichtathletikverein um die Ecke vorbei. Und ich bin vom Wesen oder war als kleines Kind, aber es steckt immer noch in mir, eher vorsichtig, erst beobachten. Mir war dann ganz wichtig, dass ich erst auf der Tribüne sitze und mir das alles angucke. Und habe aber schon mich in diese Vielfalt der Leichtathletik verliebt, dass du so viel ausprobieren kannst und dann das Passende für dich finden kannst. Und dann habe ich mich, nachdem ich eben erst nur beobachtet habe, habe ich mich dann auch getraut, mal mitzumachen. Und dann bin ich ja im positivsten Sinne kleben geblieben. Also ich habe diese Welt da geliebt und tue es bis heute.
Ja, super. Das ist ja auch immer der Weg, irgendwo eine Leidenschaft zu finden und das dann weiterzuentwickeln. Und ich sag mal, in den höchsten professionellen Ebenen, also in der höchsten im höchsten Ausprägungsgrad, was du natürlich dann auch gemacht hast da. Aber dann ist natürlich wieder die Frage, so zwischen Flachsprinterinnen und Flachsprinter und Hürdensprinterinnen. Warum sind es am Ende denn die Hürden geworden und irgendwie keine andere Disziplin?
Meine Standardantwort auf diese Frage ist, dass man sich ja in der Leichtathletik nicht selbst die Disziplin aussucht, sondern die Disziplin dich. Weil wirklich, wenn ich die Wahl gehabt hätte, ob ich mir 10 Hindernisse in den Weg stelle oder nicht, ich hätte wirklich Variante B gewählt, ne? Weil das schon echt immer wieder mentale Arbeit war, diesen Hürdenwald zu sehen. Aber es war echt so, dass ich dann irgendwie mit 14, 15, 16 hat sich abgezeichnet, ich bin schnell, ich kann gut Weitsprung und ich kann gut Hürdenlauf. Und dann verfolgt man das, wo man die ersten größten Erfolge einfährt. Und das habe ich irgendwie gemacht, von der Kreismeisterin über bla 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 bis süddeutsche Meisterin. Das hat mich schon alles, das macht ja auch ganz viel, ne? Und das deckt ja auch irgendwie Potenziale auf. Und dann war, okay, das ist wohl mein Weg, meine Disziplin. Und damit einhergehend war dann ja auch die Entscheidung, okay, wenn ich Hürdenlauf professionell probieren möchte zu machen, weil es ja immer so ein Vorschuss an, ja, wie so ein Risiko, ne? Also man probiert es einfach mal. Das ist ja nicht, man unterschreibt da keinen fertigen Vertrag, bevor es erfolgreich ist, sondern da muss man sich erstmal hinarbeiten.
Ja.
Ich probiere es mal und das war ja dann auch geknüpft mit diesem Wechsel nach Wattenscheid.
Ja. Also dass dann natürlich auch alles zusammenkam, obwohl man kann ja sagen, so die Grundlagen, ja, du hast gesagt, die Disziplin sucht, ich sag mal, die Person dann aus, aber Stichwort Tanzen, Rhythmusgefühl,
ja,
und also wirklich mit den, also das du musst
stimmt.
Ja, du darfst ja gar nicht so denken, ja, also ich selbst, musste einmal, da wurde ich gezwungen, in irgendeinem Zehnkampf über 110 Meter Hürden, Männerhürden rüber. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber gekommen bin, aber ich bin nicht ausgeschieden. Und deswegen bin ich natürlich jetzt hier auch nicht derjenige, der da ewig die Hürden, aber ich finde sie faszinierend, auch als Coach, finde ich es unheimlich faszinierend. Und ich glaube auch, das ist schon wieder so ein Anknüpfpunkt, dass vielleicht auch gerade in Deutschland viel zu viel, ich sag mal, das nicht als Hauptdisziplin, sondern erst flach und hinterher, sondern dass man viel mehr das, ich sag mal, kombinieren könnte, dann hätten wir noch mehr Potenzial über die Hürden. Ne?
Wie meinst du das mit kombinieren? Also früher spezifizieren, ja, oder wie meinst du das?
Also ich denke mal, viele normale Coaches so insgesamt, jetzt nicht die gerade jetzt in den größten Vereinen oder so, die sagen, ja, Hürden mache ich mal so nebenbei und wenn flach die Zeit nicht mehr so da ist, dann gehe ich über die Hürden. Sondern dass man das viel besser parallel ausprägt. Ja, also man sieht das ja auch, die Start, also jetzt im hohen Bereich, jetzt sind wir schon mittendrin in der ganzen Technik, aber so die Starts zwischen Flach und Hürden, erste Hürde, das ist schon richtig schnell, was ihr da macht. Und wenn man das richtig natürlich, man braucht auch eine Phase, damit man diesen Hürdensprint wirklich auch annehmen kann. Ja, und denke ich mal. Und das ist schade, wenn das dann zu spät irgendwo integriert wird.
Da stimme ich dir total zu. Das ist halt nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich fand, es gab da auf jeden Fall eine Parallelität und ich glaube, das ist auch total wichtig.
Ja.
Wenn ich über den Sprint, wo ich schon irgendwie eine gefestigte Sprinterin gewesen wäre, erst dann zum Höhensprint gekommen wäre, ich glaube, es wäre ganz, ganz schwierig.
Ja.
Weil es, die Grundlage ist die Schnelligkeit, aber es ist ein Zwangssprint, es ist eine andere Form. Wie du gesagt hast, es ist ein Rhythmus, es ist so viel mehr als nur das Sprinten.
Deswegen, ich glaube, du hast das in irgendeinem Interview mal auch erzählt, gerade der Hürdensprint ist super interessant, weil es kann sich von Hürde zu Hürde immer noch alles verändern. Da kann so viel noch passieren im positiven Sinne. Und das ist irgendwie so ja auch Mindset-mäßig, ja, die Hürde abgehackt, aber die nächste kommt. Und selbst wenn sie schlecht war, die nächste, da kann ich noch alles aufholen. Weiter geht's und so weiter. Also die Brücke finde ich auch faszinierend. Ja, deswegen, irgendwo hatte ich das, ich glaube, du hast es gesagt damals, fand ich super spannend.
Ja, ich habe das gesagt, möglicherweise hast du das gesehen, ich habe es im Interview nach der WM-Bronzemedaille gesagt. Und ich finde, das ist die Creme de la Creme des mentalen Zustands im Hinblick aufs Hürdenlaufen, die man sich aber erarbeiten muss.
Ja.
Wenn du in diesem Zustand bist, siehst du jede Hürde als Chance. Und das ist so genial, weil es dann Spaß macht, dass noch eine kommt. Es ist wieder eine Möglichkeit, sich näher dran zu kämpfen und wieder, ne, aus so einer spaßig getriebenen Leichtigkeit irgendwie heraus. Aber das muss man sich aufbauen. Das braucht irgendwie wahnsinnig, also so eine Konstanz, die man sich übers Training, über die Wettkämpfe, eine Sicherheit, die man aufbaut. Und dann entsteht da sowas. Aber zu Beginn jeder Saison war das nicht ein spaßiges, jede Hürde eine Chance, sondern aber Gott, jetzt stehen die Dinger wieder im Weg. Und ich wusste, es ist jetzt auch wieder eine Phase des Heranarbeitens. Deswegen stehen ja erst die Hürden irgendwie eng oder enger, sind erstmal Wackelhürden und so weiter. Das ist ja echt ein Prozess, wie man sich dann an 8,50 und schwere Holzhürde irgendwie mit Holzbalken da ranarbeitet.
Ich kenne das natürlich aus der Sicht des Coaches her. Deswegen, das ist schon, ich sag mal, Arbeit. Ja? Und das ist ja wie immer in jeglichen Sportarten, alles, was leicht aussieht, da sehen die wenigsten, die nicht damit täglich zu tun haben, wie viel Arbeit dann dahinter steckt und wie viel Blut, Schweiß und Tränen, sag ich mal. Und gerade im Hürdenbereich, da kommt schon einiges zusammen. Ja. Ja, super spannend. Ich glaube 2017, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, da habe ich auch noch eine Erinnerung. So, da waren wir irgendwo, war ich mit einem Athleten, 400 Meter Athleten zusammen. Wir waren, glaube ich, Mannheim, irgendeine Vorentscheidung und da bist du, oder Deutsche Meisterschaft, und da bist du natürlich schon so super gelaufen und das war ein Vereinskollege von dir und er hat gesagt, oh, die kenne ich, ich habe die Telefonnummer hier für so und so viel Geld könnt ihr die auch haben. Das hast du mir gegenüber. Ich weiß auch genau, wer das ist, aber ich sage jetzt nicht den Namen.
Sag's mir vielleicht später.
Es war ein guter 400 Meter Sprinter im Jugendbereich, mit dem du trainiert hast.
Ja, dann weiß ich doch ganz genau.
Vielleicht hört er das auch, aber wir schenken schnell um. Was natürlich auch immer interessant ist, und deswegen machen wir den Podcast ja auch, hinter jeder Leistung, hinter jedem Scheinwerferlicht, wenn es denn da ist oder auch mal nicht, wenn er nicht da ist, steht natürlich immer ein Mensch. Und ja, die meisten kennen dich natürlich als Athletin, aber Stichwort, wenn, ja, Medaillen, Erfolge, wenn du das mal einmal komplett ausblendest, ja, was ist der Kern hier von Pamela, die sich da jetzt so entwickelt hat, wo du sagst, meine Güte, was ist jetzt mein Kern? Ich habe so und so viel wirklich durch den Sport gelernt. Was könntest du dazu sagen?
Boah, das ist eine richtig gute Frage. Und so, die kann man auf so vielen unterschiedlichen Ebenen irgendwie beantworten, ne? Also irgendwie bin ich meine Wurzeln, bin ich genau der Weg, den ich gehen musste zu den, also auch wenn man die Erfolge und Niederlagen und Medaillen und so weiter weglässt, ich glaube, die kann ich nicht weglassen bei der Beantwortung der Frage, wer ich bin. Denn genau, ich bin das geworden, da durch diesen langen Weg im Spitzensport. Und ich glaube, was mich da am meisten geformt hat, ich habe es schon so ein bisschen skizziert oder angedeutet, ein Mädchen, das den Sport geliebt hat, aber auch immer eher vorsichtig und beobachtend war. Und das bin ich immer noch. Aber ich habe durch den Sport so eine hohe Selbstwirksamkeit gelernt und so einen hohen, boah, ey, du kannst dafür arbeiten und du kannst auch erstmal Minischritte machen, so wie ich es gerne mache. Aber ich weiß, dass ich Dinge schaffen kann. Und das ist grandios gut, weil das habe ich wirklich mit Bildern, mit Emotionen, mit Erinnerungen durch den Sport wirklich als Bestätigung. Und ich glaube, wer bin ich ohne das? Ich weiß, wie essentiell Sinn und Motivation im Sinne von was treibt mich an ist. Und deswegen weiß ich das ziemlich genau, was mich antreibt. Ich glaube, ich bin angetrieben irgendwie von Wachstum und Spaß an Neuem, total interessiert, begeisterungsfähig. Ich glaube, so würde ich mich beschreiben. Das hat mich schon damals irgendwie in diesen Sport gebracht und durch diesen Sport weiter geformt und es ist immer noch Teil von mir irgendwie.
Ja, klasse.
Ich weiß gar nicht, ob es die Frage beantwortet.
Ja, auf jeden Fall, weil wir haben ja jetzt hier die große Chance, dich als wirklich ehemalige Weltklasse-Athletin hier mal im Podcast zu haben. Und ich als Coach sage immer, meine Güte, ihr trainiert jetzt hier zu den Athleten, Athletinnen, ihr trainiert zwar hier, aber nehmt das alles mit, saugt das alles auf. Jetzt, das ist der Sport, aber dazwischen, ja, was ihr alles miterlebt, da könnt ihr wirklich hinterher im Leben zehren. Ja, dann sagen die mal, jetzt der Coach wieder erzählt ja wieder was und weiß ich was alles.
Aber ich glaube, das ist es genau, Thomas. Ja. Ich glaube, dass du das gar nicht checkst, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern das ist voll normal, dass wenn du jung bist und da drin steckst, kann man es noch gar nicht richtig erahnen, wie formend das ist und wie viel mehr als Tartan und Spikes und Zeiten und so weiter es ist. Ne? Aber das ist wahr und ich finde es trotzdem wichtig, dass man Leute in seinem Umfeld hat, die genau, auch wenn man es da noch nicht verstehen kann, aber daran erinnern irgendwie. Ne?
Ja. Das ist ja auch, wie auch schon so oft irgendwo gehört, ich will nicht sagen Social Media, Insta, the process, trust the process, habe ich auch immer gesagt und so weiter. Ist ja auch, es ist ja alles immer ein Prozess, es geht immer weiter. Bloß das, was man macht, du hast es gesagt, die Liebe zur Bewegung, die Liebe zum Sport, das wieder zu transferieren und dann auch zu merken. Und das ist jetzt wirklich mal auch die Frage, wann hast du denn mal so gespürt, hey, in der sportlichen Entwicklung, da könnte wirklich jetzt mehr entstehen. War das dann, wo du dich entschieden hast, Richtung anderen Verein, oder sagst du schon, wow, nee, das, ich habe da irgendwo ein Gefühl, da kann mehr entstehen?
Das ist eine richtig gute Frage und ich kann sie dir nicht genau beantworten. Deswegen glaube ich, dass es nicht so diesen Moment gab, sondern das wahrscheinlich schleichend war. Und ich glaube tatsächlich, als ich damals irgendwie natürlich immer gemeinsam mit meinen Eltern diesen Wechsel nach Bochum, ich glaube, für meine Eltern war schon klar, was da jetzt passiert. Und ich hatte auch eine Idee. Ich wollte halt, was mir richtig auf den Senkel ging in Baunatal ist, es waren Sommerferien und alle waren weg. Ich wollte jemanden, der auch Bock auf Saison hat, ja, und Trainingspartner. Also das war mein Antrieb, ja, da Leute zu haben, die auch voll Bock auf den Sport haben und den priorisieren. Und dann noch ein Umfeld zu haben, was das genauso sieht und hilft. Genial. Aber ich glaube, ich war auch nie getrieben vom ich will gewinnen. Oder ich will, also klar, ab irgendeinem Punkt, ich weiß noch ziemlich genau, das war so 2012, ziemlich genau, London, Olympische Spiele. Meine Freundin Maral Bazargani, die jetzt ZDF-Sportmoderatorin ist, die ist mit der 4x400 Meter Staffel hingefahren. Auch eher irgendwie, also natürlich hatte sie auch eine gute Leistung, die sie da hingebracht hat, aber es kam viel zusammen, dass sie diesen Platz bekommen hat. Und da habe ich das erste Mal sowas gemerkt, wie, ich spreche immer von weißem Neid und schwarzem Neid. Schwarzer Neid wäre ganz missgünstig, darauf zu schauen, überhaupt nicht. Ich habe mich total gefreut für sie. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, boah, krass, ich bin ja gar nicht nur getrieben von, ich will besser werden und will gucken, wie weit ich komme, sondern ich glaube, Olympische Spiele, ich habe mitbekommen, was das so um sie herum auch für ein Wirbel war, das will ich doch auch machen. Also das heißt, es hat echt lange gedauert. Ich glaube, das hat mich auch so lange gesund im Sport gehalten, dass ich gar nicht, es ging mir nicht ums Gewinnen. Es ging mir um, wie weit kann ich es schaffen? Mhm. Und deswegen war das echt so ein organischer Prozess. Ja, es gab nicht diesen Moment. Vielleicht kann man sagen, irgendwie 2012 mit dem London Olympiateilnahme meiner Freundin, dass da das erste Mal auch nicht nur Entwicklung, sondern ein konkretes Ziel auch in meinen Kopf plötzlich aufploppt. Obwohl natürlich Olympische Spiele immer da drüber schweben, aber in der Konkretheit irgendwie.
Ja, absolut. Also das, und das ist ja gerade, ich sag mal, die Kunst, nicht extrem von Jahr zu Jahr zu verkrampft dort dran zu gehen. Sicherlich hat man mal so Phasen, wo man vielleicht in der Qualifikation, wo alles, das kennst du ja auch, wo die Qualifikation nicht so gut läuft und dann hat man ein ganzes Jahr super, super Ergebnisse abgeliefert. Und im Jugendbereich ist es ja dieses ominöse Mannheim und dann kommen da auf einmal, ich sag immer, irgendeiner, habe ich immer meinen Athleten gesagt oder Athletin gesagt, an dem Tag kommt immer irgendeiner, der da auf der Innenbahn jetzt bei 400 Meter vorbeizieht. Ja. Ihr müsst euch drauf einstellen. Ja. Ihr erschreckt nicht. Und ich glaube, so, da kannst du ja auch ein bisschen ein Lied von singen. Ja. So, und nochmal darüber, diese Zielbewusstheit, aber mit einer Lockerheit, dass man wirklich immer, was du ja auch sagtest, dann das Beste in der jeweiligen Situation dann auch abliefert. Und das ist eine Kunst.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das gesund war, nicht ein Ergebnisziel zu haben, sondern das Warum. Also ich wusste immer, warum ich das mache. Weil ich Spaß habe und weil ich gucken will, wie gut ich werde irgendwie, ne? Und ich glaube, das ist ja auch die Gefahr, wenn ein konkretes Ziel, keine Ahnung, also natürlich sind Ziele wichtig, aber ich glaube, dass der Antrieb auf jeden Fall sozusagen Prio 1 hat, weil sonst passiert es, das Ziel ist irgendwie nicht erreicht worden wegen Verletzung und das ist einfach total normal im Spitzensport, dass das passieren kann. Dann fällt dieses Ziel weg, was man sich ja so lange ausgemalt hat und geträumt hat. Und dann passiert so ein richtiger Bruch. Und da habe ich zum Beispiel erlebt, ich hatte in meinem Umfeld so viele, so mit Anfang 20 Athletinnen, wo ich sage, boah, die hatten richtig Potenzial, aber die haben halt so schnell das Handtuch geworfen. Dann ist dieses Ziel weggebrochen und die waren völlig, also jetzt geht's jetzt auch nicht mehr. Und dann war für die halt vorbei. Und das war, so habe ich nie auf Sport geblickt.
Ja, das ist aber auch dann hinter die Entwicklungskunst zu sagen, ja, ich gehe weiter, auch gerade jetzt, was du auch sagtest, in dem Alter bis hinter in diesem aktiven Bereich, wo man dann mit Mitte 20 sich wirklich etablieren muss, mit allen Schwierigkeiten, die dann dort bestehen. Und das ist ein spannender Punkt. Und wenn man so betrachtet, du bist ja für viele auch gerade Athleten, Athletinnen ein Vorbild. Hattest du denn auch im Sprint vielleicht, klar, du hattest eben deine Freundin natürlich als Vorbild betrachtet und sagst, hey, die hat das gemacht, das finde ich super, das ist so ein Sog, ich möchte das auch machen. Gab es denn noch Vorbilder in der Disziplin vielleicht, wo du sagst, boah, die ist gut, so möchte ich das auch mal machen?
Ja, ich glaube, das ist das Krasse im deutschen Hürdensprint, dass es immer irgendjemanden gab, der irgendwie international mitgesprochen hat. Ne? Mhm. Und zu meiner Zeit war es, also Caroline Nytra habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich glaube, es war so auch die Love Story mit Sebastian Bayer und so. Und dann haben die beide sind deutsche Meister geworden, haben sich qualifiziert. Irgendwie ist mir das so in Erinnerung geblieben als junge Athletin. Aber wen ich auf jeden Fall, ich kann gar nicht sagen, warum sie mich fasziniert hat, war Kirsten Bollm. Das war eigentlich weit vor meiner Zeit, weil ich erinnere mich, wie ich beim Askina-Meeting in Kassel dann eben Köpfchenträgerin war und sie ganz nah gesehen habe. Und die war auch so eine, also es gibt ja unterschiedliche Hürdensprint-Typen und ich würde sagen, sie ist ähnlich wie ich, auch wenn sie irgendwie fast einen Kopf größer ist, aber eher irgendwie über die Kraft kommend und die hat auch immer so eine selbstbewusste Ausstrahlung, das hat mir voll imponiert. Lustigerweise, sie hat ja auch bei Rüdiger Haks, meinem damaligen Bundestrainer, trainiert und in regelmäßigen Abständen treffen wir uns, Rüdis Girls, so mit Lisa Meyer und Rebecca, Ricarda Lobe und so weiter und vielen weiteren tollen Athletinnen. Und sie war beim letzten Mal dabei, da waren wir im Palazzo in Mannheim und dann dachte ich, krass, ist irgendwie so ein richtig Full-Circle-Moment gerade. Und da ist mir so bewusst geworden, wie die doch auch irgendwie so ein Sternchen für mich war, an dem ich mich orientiert habe. Ne?
Ja, das ist interessant. Sie war ja auch damals in vielen, ich sag mal so Lehrbildreihen immer abgebildet für verschiedene Aspekte im Hürdensprint. Und ja, interessant, super. Mhm.
Also die gab es auf jeden Fall, die gezeigt haben, es geht. Es ist nicht.
Ja, genau.
So, ja.
Das finde ich sehr gut, weil das ist ja immer so ein Ansatzpunkt, wo ich dann auch so mal sage, guckt euch das an, es geht. Mhm. So, herausfinden individuell, wie du dann dich weiterentwickeln kannst und so weiter. Mhm. Welche Sachen du mitnehmen kannst und also ich sag mal jetzt die Entwicklung dann hinterher bis zu einer Bestzeit, also 12,61 Sekunden über 100 Meter Hürden, absolut Weltklasse Zeit. So, und diese Entwicklung dorthin, wenn man das mal überlegt, ja, von 2010, wenn ich die Zahlen hier richtig habe, aber 13,37, 13,37 bis 2017 12,61. Also enorm. Ich habe das ja auch immer so mitbekommen, jetzt hier bei uns so, wenn du auf dem Wettkampf warst, sag ich, boah, es ist enorm, wie die Steigerung da auch ist, in absolut positiven Sinn. Ne? Mhm.
Die kam krass,
ja. Ja, das umso besser. Wir können ja diese auch alle jetzt, die zuhören, die sagen ja, wann fragt er denn endlich mal hier so, was muss man da besser machen im Hürdensprint, was ist so dies und le. Und jeder Coach und jeder Athleten suchen ja immer diesen heiligen Gral. Mhm. Was ist denn, wenn ich jetzt das und dieses Technikelement mache, dann bin ich sofort schnell. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Und wenn nicht, sagen wir da nichts, weil wir können das ja schon mal teasern. Wir freuen uns, dass du beim diesjährigen Speed Summit mit dabei bist.
Ich freue mich auch total. Also, ich habe im letzten Jahr gehört und da irgendwie auch nur positiv. Ich freue mich richtig, dass ich da jetzt irgendwie auch mitgestalten kann. Super cool. Oder einen kleinen Teil von sein kann. Mega.
Ja, super. Also deswegen, du hast dort ein Part. Ich für die allen da draußen, für die Millionen, die jetzt zuhören, ich will ja auch immer, dass, ich sage jetzt mal Pam auch dann, hey, du bist die ideale Moderatorin. Komm, wir machen das. Aber Schritt für Schritt. Das war jetzt kein Zwang und kein Druck oder sonstiges. Aber ihr werdet sie am 14. November dieses Jahres auf jeden Fall sehen. Und wir haben ja den 15. noch einen halben Tag, aber da schauen wir mal. Und ich freue mich, dass du, selbst wenn du wirklich nur ganz kurz Zeit hast, aber oder langer Zeit hast, ja, egal, Hauptsache du bist dabei.
Ja, ist eine super coole Sache. Habe ich dir damals schon gesagt.
Danke.
Ja, wirklich.
Ja, es entwickelt sich auch immer weiter und deswegen dieses Jahr wird super gut. Und mit dir, ja, mit dem heutigen Podcast starten wir so langsam natürlich auch und öffnen, wer überhaupt als Speaker oder Speakerin und Damen vor allen Dingen dabei, ja, wer das ist, das werden wir, genau, das werden wir jetzt auch so langsam dann veröffentlichen und dann geht's richtig los. Ja. Ja, super interessant. Wenn wir tatsächlich jetzt mal nochmal Hürden, Sprints nochmal ansetzen, vielleicht gehen wir mal den umgekehrten Weg. Was macht denn jetzt mal, du hast die Erfahrung, du bist der Typ, der dort einen Weg gegangen ist, aber was macht denn eine Weltklasse-Hürdensprinterin aus? Was ist dort als Grundlage zu sehen? Was ist dort wichtig?
Ja, das ist auch eine gute Frage, Thomas. Was macht eine Weltklasse-Athletin aus? Ich dachte ja immer, vielleicht frage ich auch so ein bisschen von hinten an, ich dachte ja, als junge Athletin, und zwar total heilsam, als ich das irgendwie erlebt habe an mir selbst, und deswegen probiere ich es auch, als ich Co-Trainerin war auch, aber auch jetzt in meiner Tätigkeit irgendwie immer klar zu machen. Ich dachte ja immer, Leute, Athleten, die Weltklasse sind, das sind halt richtig krasse Ausnahmemenschen, Monster. Also im positivsten Sinne. Genau. So, ne? Also die sind einfach mental stark. Die können halt das Training ab und so weiter. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, nee, da trainiert man sich hin. Die haben genau die gleichen Themen wie jemand, der irgendwie bei westfälischen Meisterschaften am Start steht. Genau die gleichen. Was sie unterscheidet möglicherweise, weil ich glaube auch, das habe ich auch viel erlebt bei anderen Sportlerinnen, die mit mir trainiert haben, die auch ihre Erfolge hatten, aber eben nicht Weltklasse waren. Die haben genau den gleichen, zeitlich gesehen, genau den gleichen Trainingsinvest. Und die haben genauso viel investiert irgendwie mit Sportpsychologie und Recovery und zu überlegen, wie kann ich meinen Schlaf verbessern und so weiter. Also dieses Fulltime-Ding. Also da gibt's auch so eine Komponente, keine Ahnung, ob nicht auch ein bisschen Glück dabei ist, aber am Schluss ist es, glaube ich, logischerweise auch sowas wie Talent, Genetik. Ich glaube, so stark neben dem Talent, und das ist, glaube ich, essentiell, ist die Haltung, also so eine Weitsicht zu haben, nicht den schnellen Erfolg zu wollen, sondern so getrieben von dem Tun und Spaß daran haben und eine Bereitschaft zu scheitern, Fehler zu machen und es nicht als Katastrophe zu sehen, weil das führt ja dazu, dass du das länger machst und nicht bei dem ersten Stolperer sagst, boah, jetzt reicht's mir. Das ist, glaube ich, echt essentiell so. Und dann, glaube ich, hat man als Weltklasse-Athletin total viele Strategien, weil ich habe ja die gleichen Themen wie diejenige, die bei den westfälischen Meisterschaften zum ersten Mal am Start steht. Genau die gleichen. Ich bin auch nervös, ich merke auch, ich bin zittrig, plötzlich werden meine Beine weich und plötzlich sehe ich, was für Raketen da links und rechts neben mir stehen. Ich habe genau, und dann sehe ich die Hürden und dann bin ich im Startblock und sehe die plötzlich noch größer aus. Ich habe die gleichen Themen, aber ich habe über Jahre Training und dann im Wettkampf Strategien erarbeitet. Also ich habe ein Riesenportfolio an Strategien, mentalen Strategien, auf den Punkt zu performen, nicht weiche Knie zu kriegen, sondern genau in die richtige mentale und körperliche Betriebstemperatur zu kommen. Und dann, das ist irgendwie auch parallel, braucht es das Umfeld, das genauso mit dir mitgeht. Also jemand, der auch langfristig denkt, jemand, der dir dich hebt, wenn du gerade unten bist. Also es braucht das passende Umfeld dazu. Ich glaube, das sind, wahrscheinlich fehlen noch ein paar Faktoren, aber die mir als erstes in den Sinn kommen.
Ja, also kann ich super spannend, weil das ist ja die Sicht, die du wirklich aus der Weltklasse heraus gemacht hast und den Weg dahin. Also von außen, wenn wir Wettkämpfe hatten, wo die Vorbereitung da war, dann wart ihr auch mal irgendwo, haben wir uns auch mal gesehen mit der Truppe von euch, irgendwo im Norden Westfalen. Das waren Vorbereitungswettkämpfe aus dem Training heraus. Das muss man einordnen mit Gegenwind. Man wollte eigentlich schon schneller sein. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber da hat man auch festgestellt, so ein Mist, der Tag war schon mal kacke, weil ich wollte ja eigentlich viel schneller sprinten, weil ich schon mal so in diese Sphären reinkommen. Geht nicht, ja, Freiluftsportart, hast du Gegenwind und so schnell konnte man nicht wechseln. Wie, ich sag mal jetzt, so die Gegenseite, Hürden sowieso schwierig, aber so Weinheim oder Regensburg, wo dann, also ich kann mich mal in Weinheim erinnern, da mussten wir innerhalb von 40 Minuten haben wir dreimal den Start gewechselt, weil der Wind immer gedreht hat. Und hinterher kam der doch minus 0,1 ne, von vorne. Da sag ich, nein, das gibt's nicht. Aber ja, so. Ich, nicht, dass ich abschweife, aber deswegen weiß ich auch. Und dann hat man vielleicht nicht so gute Stimmung, ja. Dann, weil man genau weiß, so ein Mist, das sollte ein Baustein werden, wo man schon mal ein paar Zeiten testen will und das ist jetzt nicht aussagekräftig. Und dann weiterzumachen, ja. Mhm. Bis hin wirklich, ja, ich sag mal, wenn man das überlegt, so bei dir jetzt, ne, also Super London 2017, Berlin 2018, also da, wo wir alle, also wir natürlich, wenn die ich jetzt hier kannten oder sowieso als Leichtathletik-Fans mit den Medaillen da in die Luft gesprungen sind und klasse. Also mir kommt es jetzt so vor, als wenn das noch vorgestern war. So
nach oh, danke Thomas. Guck mal, das war jetzt ja. Das sind ja fast 10 Jahre, ne? Aber gut.
Ja. Ja, das ist ja meistens immer so eine Zeit, wo man dann irgendwo selbst woanders ist oder auf Wettkämpfen ja. Oder dann vielleicht schon außerhalb der Wettkämpfe ist und im Urlaub ist. Deswegen kann man sich, also wir dann noch besser dran erinnern, mhm. Die jetzt nicht da auch im Stadion waren, also mhm. Aus als alle anderen, die da jetzt nur im mhm. Fernsehen das schauen. Ja, also super spannend. Du hast es ja schon gesagt, wenn wir so ein bisschen, weil da wollen natürlich auch viele mal wissen, vielleicht wie sah in diesen hohen Sphären, ja, wo du wirklich schon in dieser Weltklasse dann warst, wie sah dann so exemplarisch mal in der Sommersaison, in der wirklichen Wettkampfsaison mal so eine Woche aus? Wie oft hast du da trainiert? So exemplarisch hattet ihr da eine Abfolge, eine bestimmte, oder habt ihr das immer so von Woche zu Woche geplant?
Mhm. Nee, mein Trainer, der Slavo damals, der hatte schon einen klaren Plan. Was der wahnsinnig gut konnte, ist aus dem Bau, also der hatte schon klare Struktur und hatte Schwierigkeiten auch von dieser Struktur abzuweichen, aber was er echt gut konnte, ist so eine Leichtigkeit in den Körper zu bringen, wenn es drauf ankommt. Und auch lange diese Leichtigkeit zu halten. Also immer nur ganz kurze Impulse zu geben. Und trotzdem war ich selten nicht frisch am Wettkampftag. Eigentlich nie, wenn ich ehrlich bin. Also natürlich gibt es die anfänglichen Wettkämpfe irgendwie am Anfang noch Weinheim, was ich da immer so gemacht habe, im Mai heraus, ja. Aber das hätte Slavo auch nie mich aus einem wahnsinnig schweren Training machen lassen. So. Und es war auch gut, weil ich, glaube ich, nicht der Typ wäre, wenn ich mich da ganz schlecht am Start fühle. Aber wenn wir jetzt so, keine Ahnung, wir sind im Juni, ich habe am Samstag einen Wettkampf.
Ja.
Da gab es schon immer eine klare Struktur. Dann hätte ich mal gerne mein Trainingsbuch, weil das ist natürlich gar nicht so leicht, das jetzt für mich wieder hochzuholen. Aber dann waren montags habe ich irgendwie noch ein paar Sprints gemacht, also wirklich was Schnelles, Kurzes, 60er, vielleicht maximal ein 80er, vielleicht sogar eher Fliegende, sowas. Dann habe ich dienstags eine Einheit aus dem Block gemacht über Hürden, ein paar Mal die erste, 3 Hürden, ein paar Mal vielleicht 1x5, also auch gar nicht mehr viel. Ich habe echt viel, und das hat mir, glaube ich, auch irgendwann das Genick gebrochen, in der Vorbereitung gemacht. Ich habe unfassbar viele Umfänge auch noch als reife Athletin gemacht. Das war irgendwann, das konnte mein Körper nicht mehr tragen. Aber davon habe ich halt ein paar Jahre profitiert. Ich konnte dann relativ lange Leichtigkeit über den Sommer hinweg halten. Dann habe ich also dienstags die Hürden gemacht. Mittwochs habe ich mal einen kurzen Kraftkreis gemacht. Das war jetzt auch kein hochmodelliertes Krafttraining. Also das war auch irgendwie ein Kraftimpuls, würde ich sagen. Ja, das habe ich donnerstags gemacht. Also freitags hatte ich auf jeden Fall frei. Und ich glaube, donnerstags war es schon nochmal irgendwie was, auch was Sprintiges. Aber auch gar nicht mehr viel. Mhm. Genau, dann war Freitag frei und Samstag der Wettkampf. Ich bin jetzt gar nicht so inhaltlich, ja, das fällt mir schwer, tatsächlich konkret zu werden, aber vielleicht so von der Abfolge.
Genau, nee, ist auch völlig gut, weil klar, man hat da den Abstand ja gewonnen, man ist ja auch nicht mehr drin, man hat das alles gar nicht im Kopf, aber da sind ja schon viele Sachen drin, dass man wirklich sagt, hey, guckt dann Quantität, schaut, dass ihr die Lockerheit behaltet oder gewinnt vielleicht noch, weil ich glaube, das hast du auch mal gesagt, Sprinten heißt natürlich auch extrem anspannen, entspannen. Wenn ich gerade über die Hürden angespannt bin und immer weiter verkrampfe,
keine Chance.
Ja, dann wird es hinterher, genau, dann hast du keine Chance. Deswegen, das ist ja auch immer auch ein von den Coaches her ein Testen, wie reagiert die Person, was muss ich machen, wie sieht's aus, wie kann ich das verbessern? Und das ist natürlich der spannende, der Prozess und die Grundlage dann zu setzen. Ne?
Und das ist auch so eine Herausforderung. Weil ich ja dann Jahr war ich noch Co-Trainerin, nachdem ich meine Karriere beendet habe, in der Gruppe von Frank Bartscheid. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe mich total komfortabel in der Rolle der Co-Trainerin gefühlt. Weil ich never ever, deswegen ich ziehe so meinen Hut vor allen Trainern, die diese Verantwortung haben, weil wenn du es richtig machst, ist es nicht eine Gruppe aus 10 Athleten und wir machen einen Trainingsplan, sondern du hast eine Idee, du hast eine Philosophie und natürlich hast du auch eine Wochenstruktur, aber du siehst da 10 Individuen. Das ist so ein, also ich finde es so eine krasse Aufgabe, ist mir erst viel, viel später irgendwie bewusst geworden. Und es ist ja auch ein Ausprobieren. Du siehst ja nicht diesen Menschen und weißt genau, was ist das für ein Typ. Und dann auch so ein Selbstbewusstsein und Vertrauen in diesen Prozess des Ausprobierens und den Athleten da auch von zu überzeugen. Also da sehe ich so viele Ebenen, wo ich denke, wow, das ist, also Coach sein, wow, das ist schon eine Challenge.
Ja, aber danke. Das ist ja Land zu brechen für die ganzen Coaches, ja, Damen und Herren da draußen, die da bei Wind und Wetter und weiß ich was da stehen. Deswegen, und genau, super, danke auch nochmal, dass du das gesagt hast. Das ist eben nicht so vielleicht wie bei anderen Sportarten, Spielsportarten, dass man so einen Plan hat, sondern also jedenfalls in der Leichtathletik, jeder ist individuell und muss da betrachtet werden. Ich habe vor kurzem noch hier aufgeräumt, da habe ich noch alte Unterlagen gefunden. Und habe ich gesagt, boah, was habe ich alles geplant? In die Mikrostrukturen, farbig, hellgrün, dunkel, orange und so weiter. Die ganze Saison. Und ich glaube, den kennst du auch. Der hat auch mal dann bei dir trainiert. Der hat ja früher bei mir trainiert, den Emil Becker, der sehr, sehr gut dann über die 60 und 100 geworden ist. Und da dachte ich auch, meine neben vielen anderen. Ja, also ich hatte vor, an diesem Samstag hatte ich ein Treffen gehabt, mit der Gruppe, mit einer ersten Gruppe in den 90er Jahren, so nach dem Motto, da dachte ich, meine Güte, wie viele Generationen sind schon an dort Personen durchgegangen, ja, und deswegen klasse, dass du das auch so siehst und da steckt natürlich eine Menge dahinter und ich sage auch, das kann man nur tatsächlich, was du auch sagtest, im Team, aber im gemeinsamen Entwickeln. Ich denke auch, jeder Coach muss sich irgendwie entwickeln, ob er will oder nicht. Manche nehmen das sehr gut an, bei manchen merkst du das nicht. Da denkst du, die bleiben immer bei dem Bereich, was sie da immer machen. Aber trotzdem hat man ja gesehen, dass sie sich Gedanken machen und sich weiterentwickeln. Ne? Aber
Und ja auch so einen Druck haben, also.
Ja, ich sag, ja, auch das gehört ja auch. Deswegen machen wir ja auch sowas, wo wir alle mal zusammenkommen, mal treffen und so. Hey Coaches, wie geht ihr damit um?
Ja.
Mit dem Druck, Erfolg haben zu müssen in der heutigen Zeit. Es gibt manchmal nur noch Jahresverträge, Geld und weiß ich was dort alles. Und das sind Sachen, die dann auch eine Rolle spielen. Und deswegen sage ich auch nochmal, frühzeitig ein Netzwerk bilden, ja, auch im Coaching-Bereich und mit anderen Coaches, weil wir haben schon einige, ich sag mal, mit anderen in Zusammenhang gebracht, die jetzt wirklich einen ganz anderen, Job haben. Ne? Ja, meine Güte, es gibt so viel und spannende Aspekte, deswegen freut es mich ja umso mehr und vielleicht wollen wir auch gar nicht heute so viel dort mal machen, aber so ein paar Sachen habe ich auch noch, die sehr interessant ist oder sind. Nochmal zurück, weil wir kriegen immer so die Zuschriften, die sagen, ja, können wir das mal fragen und wenn das und dies und jenes ist, dann das mal fragen. Aber jetzt mal eine Frage zu deinem Training. Gab es denn irgendwie einen technischen oder konditionellen Durchbruch, wo du gesagt hast, boah, das haben wir verändert, das hat Zehntel gebracht oder mehrere Hundertstel? Oder ist es wirklich der Prozess, was wir gerade so lange besprochen haben?
Es ist der Prozess, aber Fakt ist, dass es bei mir ja, und deswegen du hattest eben auch die Bestleistung genannt, 2010, die 13, nee, genau, wann bin ich ein Genau, irgendwann bin ich ja dann schon einmal unter die 12, unter die 13 gerutscht und dann hat es viele Jahre gedauert, bis ich da wieder irgendwie meine Bestleistung gelaufen bin. Viele, viele Jahre.
Ja.
Ich hatte ja echt eine Thematik, die sich eigentlich aufgebaut hat, tatsächlich übers Außen. Also ich merke, dass jetzt auch in der Trainerausbildung viel dafür getan wird, was irgendwie Psychologe oder Pädagogik, das Miteinander, die Art und Weise, wie wir Dinge ansprechen und begleiten. Ich glaube, es ist bei mir weniger gut gelungen. Und dann hatte ich tatsächlich über Jahre wirklich das Thema mit, ja, ich wiege zu viel, aber ich wurde so ein bisschen mit, löst das Problem allein. Und irgendwann wurde das Problem größer und größer und vor allen Dingen mental größer. Mhm. Und ich glaube, wenn wir über eine technische oder konditionelle Stellschraube sprechen, dann war meine größte Stellschraube, und deswegen ist plötzlich diese Zeit explodiert, dass ich 2015 dann endlich nach vielen, vielen Jahren wirklich auch einsamen Versuchen, auch irgendwie einsam im Sinne, ich hatte natürlich immer meinen engsten Kern, aber ganz viel Sachen, die ich ausprobiert habe. Ich hatte auch eine Ernährungsberatung vom DLV, die, das kann ich jetzt einfach so sagen, ganz, ganz schlecht war und wenig individuell. Das wusste ich, weil eine 1500-Meter-Läuferin, mit der ich damals im Verein war, fast den gleichen Plan hatte. Da brauchen wir nicht, da muss man irgendwie kein Ernährungswissenschaftler sein, dass man weiß, dass eine Sprinterin und eine 1500-Meter-Läuferin, da kann irgendwas nicht passen, wenn die den gleichen Ernährungsplan haben. Also ich habe viel ausprobiert, viel investiert. Und 2015 bin ich dann, ich kürze es so ein bisschen ab, an den nicht richtigen Mann geraten, an Marc Warnecke, ehemaliger, also Arzt und ehemaliger Weltklasse-Schwimmer. Und ich glaube, auch vom Typus waren wir uns ähnlich, körperlich. Und der hat, da habe ich mich plötzlich verstanden gefühlt. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl gehabt, da ist jemand, der mit dem, ich kann darauf vertrauen, das ist jetzt meine Lösung. Und ich glaube auch, dass seine Nahrungsergänzungsmittel, ja, das war, also er hatte auch eine Firma am Sport, die war auch wichtig. Aber viel essentieller ist, dass da jemand war, gemessen hat, begleitet hat. Und plötzlich, und ja, natürlich war, glaube ich, der Durchbruch zeitlich, dass ich einfach weniger passive Masse mit mir mitgetragen habe. Ja, sicherlich auch Prozente, aber viel, viel mehr Prozente, dass meine Leistung so explodiert war, war, dass ich plötzlich so viel freie Kapazitäten hatte, über das, was wir gesprochen haben, über mentale Strategien, schnell zu sein. Davor hatte ich gar kein, da hatte ich eher, ich habe irgendwie, jetzt sitze ich hier gerade an einem Stuhl mit einer Lehne, ich habe Tage vor dem Wettkampf meinen Wettkampfhöschen über diese Lehne gespannt, damit es nicht so einschneidet, dass dieses Gummi sich löst. Ich habe einen Tag nach dem Wettkampf erstmal nachgeblättert, was für ein Foto ist denn in der Zeitung. Also ich habe viel, viel mehr Fokus auf, oh Gott, ich fühle mich unwohl in der Situation, in der ich mich befinde, anstatt ich will die Performance so gut machen, wie ich kann und was kann ich dafür tun. Und dafür war dann plötzlich Raum. Und das war eigentlich mein Knoten.
Ja, super, super spannend. Und das sage ich ja auch immer, frühzeitig auch in diese Strukturen mal reinzukommen, nachzudenken. Ernährung, wichtiges Thema, kenne ich ja selbst. Also ich habe ja selbst Biochemie studiert, Ernährungswissenschaften, und deswegen weiß ich den Unterschied, was wirklich, wenn man in die Tiefe geht, was man dort noch machen kann. Jeder Körper ist da auch unterschiedlich und was es da für gute Lösungen gibt. Aber das weiß ich ja auch, du hast es ja auch gerade gesagt, so diese mentalen Techniken, ja, die Unterstützung dort zu haben, diese Möglichkeiten zu sehen, ja, auf diese Bereiche einzugehen, im positiven Sinne dann auch weiter positiv zu entwickeln, ja. Also das denkst oder hast du ja auch gesagt, dass das wirklich den Punkt jetzt getroffen hat, ne?
Total. Ja. Der Raum, der plötzlich daran zu arbeiten.
Genau, super. Und du hast ja auch so jetzt mitklingen lassen, dass man da ein Team braucht, weil aus sich heraus das zu entwickeln, zu erkennen, ist ja auch schwierig. Ja. Und ich sehe das ja auch immer in vielen Gruppen so nach dem Motto, vielleicht weiß man, dass man da was machen muss, aber man sagt immer, ich mache das alleine, oder wenn es dann der richtige Zeitpunkt ist oder immer schwieriger wird, dann mache ich das, und dann kann man es nicht mehr machen.
Ne? Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein sensibles Thema. Und man kann da ja gerade bei uns weiblichen Athletinnen wirklich auch nachhaltig Schaden anrichten. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das als Trainer auch nicht leicht ist. Irgendwie, wie unterstützt man da? Aber ich glaube, alles, was wohlwollend ist, was genau das ist, das hier ist meine Kompetenz, das ist mein Kompetenzfeld. Genau. Und bei der Thematik müssen wir uns irgendwie umgucken. Und das finde ich schon wichtig, irgendwie den Athleten, die Athletin an die Hand, ne, irgendwie zu begleiten. Und wir gucken uns jetzt mal um, dass wir Leute finden, deren Expertise genau dort liegt. Und wenn halt das noch nicht passt, dann gehen wir weiter und weiter, aber irgendwie wohlwollend. So, ich finde, das ist so eine, und nicht, boah, du hast ein dickes Problem, wortwörtlich. Das geht gar nicht klar. Du bist verletzt, weil du zu viel wiegst. Du verbesserst nicht, weil du zu viel wiegst. Also so eine Universalantwort für alles, was nicht läuft. Das ist, glaube ich, hochgefährlich so, ne?
Absolut. Kann ich nur beipflichten. Habe ich natürlich in den Jahren, wo ich Trainer war, von außen sehr oft miterlebt. Also da muss man wirklich dann sagen, das ist die Grenze. Da müssen Experten ran. Aber im Team kann man das frühzeitig lösen. Mhm. Und nicht, wenn es zu spät ist. Ne? Also deswegen aus deiner Sicht und das auch nochmal zu hören, ist für viele jetzt ja Gold wert, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, wenn du noch einen Aspekt dort hattest.
Nee, das war der Satz, ja.
Genau. Aber dann natürlich auch mal wirklich zu diesen Momenten, wo du dann auf der Bahn standest und ins Ziel gesprintet bist, ja, also sage ich ja nochmal 100 Meter oder 100 Meter Hürden, Sprint, ja, für viele nicht Lauf, Sprint, Sprint.
Nicht oben, ne?
Ja.
Genau, nicht Springen gibt es auch.
Ja, genau, wir trainieren heute mal Hürden, Sprung über die Hürden und so weiter, wo ich sage, oh, das machen wir aber besser nicht. Ne? Und dann sprintest du über die berühmte Ziellinie und merkst, du bist dann in den Bereichen der Medaillen und so weiter. Hast du diesen Moment immer noch so abzurufen oder sagst du, boah, das ist so, das habe ich mir konserviert, aber da möchte ich eigentlich gar nicht ran? Oder wie gehst du damit um? Oder wie fühlst du das?
Den konkreten Lauf in London oder generell, wenn es
Ja, wenn ich da wählen darf, dann würde ich sogar fragen, was war der größte von der Emotion her, der größte Erfolg von den ganzen Läufen, die du gemacht hast?
Ja, das war schon der. Danke. Das war schon der in London. Also ich glaube, ein wichtiger Schlüsselerlebnis war die Teilnahme an den Olympischen Spielen, weil ich da echt einen harten Weg hin hatte, weil ich technisch total die Schwierigkeiten hatte und eigentlich immer über die erste Hürde gestürzt bin, weil ich zu dicht dran war. Wir konnten das auch irgendwie nicht mehr über Drills oder sowas lösen. Und dann bin ich tatsächlich bei den Spielen nicht 100 Meter, sondern 100 Meter und 7 Zentimeter gelaufen. Also ich bin wirklich wie eine kleine Schülerin damals mit dem Startplan zurückgestellt. Aber wir brauchen irgendwie eine Lösung und auch einen Plan, an den ich glaube. Und da bin ich ja irgendwie wenige Hundertste. Es hat gar nicht viel gefehlt am Finale vorbei. Ich glaube, ich bin 12. geworden. Und da habe ich gemerkt, ach krass, ey, ohne Witz, das klingt so pathetisch, aber es war wirklich so, ich werde Weltklasse. Da lief so viel schlecht. Ich wusste, wo ich jetzt dran drehen muss, dass es besser läuft in der Vorbereitung. Und dann ist es ja auch so passiert. Und London ist so ein Rennen, das war schon genial. Also, weil ich so mit so einem Vertrauen da stand, weil ich total viele Rennen und auch hochkarätige Rennen im Vorfeld gewonnen habe. Ich wusste, ich kann Fehler machen. Das ist genial. Also ich hatte so eine Konstanz. Ich wusste, wenn mir Fehlerchen passieren, das ist nicht schlimm. Es ist trotzdem schnell. Ich habe wirklich diesen Moment krass konserviert, weil ich hatte so einen Plan und der hat so funktioniert und ich bin vom Vorlauf ins Halbfinale und dann stand ich in diesem Finale. Wusste, wie genial, weil wenn du da drin stehst, am Schluss habe ich ja auch die Weltrekordlerin Kendra Harrison hinter mir gelassen und ich wusste, das ist das Coole am Hürdensprint, jetzt haben wir alle gleichen Chancen. Also auch selbst wenn die 4 Zehntel schneller läuft als ich, jetzt kommt es drauf an und ich wusste, ich kann auf meine mentale Verfassung vertrauen und dann ist mir auch irgendwie gelungen, mit einer nicht guten ersten Hürde und wirklich ein Hinterherlaufen, aber dann dieses Ranpirschen für Hürde und einen mega guten Zielsprint, das habe ich echt konserviert. Also ich kann es echt. Und dann auch gar nicht, ich wusste, es ist gut, aber ich wusste gar nicht, welchen Platz ich gemacht habe. Und dann war das ja so ein beiläufiges auf diese Anzeigetafel gucken. Und dann werde ich da bei Platz 3 eingeblendet. Das war wirklich krass.
Ja. Ja, das sind natürlich auch, wenn du das so erzählst, auch so, wie du da hingekommen bist, so dieser Weg, da kriegt ein Coach dann so auch noch Gänsehaut, ja, obwohl er gar nicht so jetzt direkt beteiligt ist. Aber das sind so die Momente, die du natürlich als Athletin nie wieder vergisst, sondern daraus Kraft schöpfen kannst, etc. Aber das ist natürlich auch, und das, deswegen machen wir das auch für die alle, die hier zuhören, die vielleicht den gleichen Weg mal einschlagen, die sagen, hey, du bist super, super Vorbild, wie hat sie das gemacht und so weiter. Und deswegen, die Zeit rast. Wir wollen jetzt auch, ich sag mal, wirklich dann auch gleich mal zum Ende kommen, wie wir es immer sagen, die Ziellinie nähert sich immer mehr. Wir gehen jetzt in den letzten Abschnitt des Sprintens rein. Und alle, die jetzt sagen, meine Güte, ich hätte aber noch viel länger gehört. Ja, kommt alle zum Speed Summit.
Ja,
da
bitte.
Könnt ihr sie sehen und da könnt ihr sie mit ihr auch sprechen. Deswegen, ganz kurzer Abschnitt nochmal. Es gäbe noch so viel zu erzählen, aber du bist jetzt, wie gesagt, in Stuttgart, bist dort am Olympiastützpunkt, hast auch im Bereich, sag ich mal, des systemischen Coaching dich weitergebildet, Ausbildung gemacht und machst dort auch was für ja, über Menschen, Führungskräfte, so Unternehmer, sage ich mal. Mhm. Und die Tätigkeit, die du jetzt machst, wie würdest du die kurz beschreiben?
Ich begleite, als Athletenmanagerin heißt die Rolle, ich begleite unseren inneren Kader, unsere Top-Athleten zu ihren Olympischen Spielen als Ansprechpartnerin und auch, ich gucke, welche Bedingungen können wir vor Ort verbessern, auch in die, logischerweise in Einzelfällen, was können wir da tun, welches Puzzleteil, wo können wir irgendwie unterstützen. Also, dass die Athleten in Wohlfühlatmosphäre, weil das, glaube ich, die Basis, erfolgreich sind.
Absolut, super spannende Arbeit. Das kann ich,
macht auch echt
denke ich
Spaß.
Und sehe ich ja auch, genau, absolut. Das erstmal da. Und natürlich, deswegen umso noch mal wichtiger, du bist auch da schon eine begehrte Speakerin vor eben Unternehmen und die dort natürlich diesen Transfereffekt, die auch wissen wollen, weil das ist auch im Unternehmen sehr, sehr wichtig, um zu hören, wie hat sie diese Schwierigkeiten, diese Hürden überwunden, was kann ich da rausnehmen? Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn einer mal die Chance hat, da teilzunehmen, auf jeden Fall dich auch dort zu sehen. Und da freuen wir uns natürlich umso mehr, dass du bei uns bist. Ja, die Ziellinie geht immer schneller oder kommt immer schneller näher und ich habe jetzt mal was Besonderes gemacht, so nach dem Motto, mal eine Thematik, nicht Rapid Talk, sondern Rapid Fire Round, kurze Frage, kurze Antwort, kannst du einen Satz sagen, kannst du auch nur ein Wort sagen. Lieblingsübung im Training damals?
Hürden-Drills.
Jo, genau, das habe ich ja auch gesehen, also vielfältig, aber die auch dann super ausgeführt wurden. Jetzt rede ich schon zu viel. Ich darf gar nicht so viel reden.
Hauptsache meine sind.
Ja, genau. Und dann die unbeliebteste Trainingseinheit für dich persönlich.
Schwer, weil ich habe mich auch gerne gequält. Aber Bergläufe, Bergsprints, fand ich, also die haben mich echt gefordert. Samstags hatte ich schon Bammeln am Morgen.
Das kenne ich auch noch. Als ich noch trainiert habe, ich musste ja meinen Trainer noch siezen, bis eine lange Zeit, bis er mir endlich das Du angeboten hat, vor ein paar Jahren erst. Ja, genau. Ich sage jetzt nicht wer. Nein, ich habe super viel von ihm gelernt. Aber ich schweife ab. Habt ihr aber nicht auch so was, so sie unendlich lange 200 Meter Sprungläufe gemacht?
Stimmt, eigentlich waren die schlimm. Die hatten wir tatsächlich nur eine gewisse Phase, weil wir auch wirklich rebelliert haben irgendwann als Athleten und dann wurden sie kürzer und ich glaube auch effektiver am Schluss. Aber ja, stimmt, das war ganz schlimm.
Ja.
Das war ein Versuch, glaube ich, von ihm, ja.
Ja. Alles klar. Dann, welche Eigenschaft schätzt du jetzt mal an Coaches am meisten? Trainer oder Trainerin?
Ja, wenn sie nicht, ist vielleicht ein bisschen provokant, wenn sie nicht Spikes trainieren, sondern den Menschen.
Oh,
also wenn sie den Mensch sehen. Ja.
Genau. Jetzt frage ich die Frage trotzdem noch. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören, aber und welche Eigenschaft oder Marotte kannst du gar nicht leiden an Coaches, bei Coaches?
Boah, das ist schwierig, was kann ich gar nicht leiden? Ja, dann antworte ich, nicht die Individualität verstehen. Es gibt Athleten, oder es braucht ein anderes Kommunizieren und eben auch anfassen im übertragenen Sinne, also Umgang mit Athleten, je nachdem, was das für ein Mensch ist. Und wenn das überhaupt nicht gesehen wird und so eine Schablone gefahren wird, ist das total frustrierend, glaube ich, und führt nicht dazu, dass man in Verbindung diesen Weg gemeinsam geht. Das finde ich echt nervig.
Ja. Genau, ja, sehr gut, dankeschön. Aber jetzt zum Positiven nochmal, wenn die jungen Damen und Herren jetzt hier zuhören, lohnt es sich, mit dem Hürdensprint anzufangen?
Ja. Was sagst du? Ja, es lohnt sich total. Also wirklich, es ist, glaube ich, und das muss man einfach sagen, ich glaube, das ist keine kurze Antwort, darf ich hier ein bisschen länger?
Ja, natürlich.
Ich glaube tatsächlich, dass die Generation von heute auch nochmal vor einer ganz anderen Palette an Möglichkeiten steht. So, und ich glaube, das ist das, wo wir im Sport, das ist die große Challenge, dass es so viele andere Möglichkeiten gibt und vermeintlich tolle Leben, die anders sind außerhalb der Tartanbahn. Aber ich glaube, wenn du diesen Sport liebst und ihm eine Chance gibst und bereit bist, ein Risiko einzugehen, weil das ist es, du gehst in einen absolutes Risiko mit einem Vorschuss an Hoffnung, Energie und Spaß. Und vielleicht geht's mit dem, wie du es dir vorstellst, aus. Das hat in meinem Fall geklappt und ich zehre heute noch davon. Als Mensch, in meiner beruflichen Tätigkeit, in meinem Netzwerk, also das mal alles erlebt zu haben. Und das ist ja das Schöne, das, was du auch gesagt hast, es inspiriert auch andere. Es ist so toll, wie weitreichend diese Erinnerungen und Emotionen auf dieser Tartanbahn sind.
Herzlichen Dank. Also das mehr können wir jetzt nicht. Ich sag euch, ihr zerstört dieses auch nicht, weil das sind die Worte, die, also wenn ihr einen Abschnitt hört, hört euch das alles nochmal an, aber der letzte Abschnitt, der herzlichen Dank.
Danke dir,
danke,
Thomas.
Danke. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich habe ja vorher immer gesagt, ja, es wird so 35, 45 Minuten immer dauern und du siehst, jetzt sind wir bei einer Stunde.
Das hätte nicht länger gehen können, oder?
Ja. Also absolut. Deswegen herzlichen Dank. Okay. Mich hat es wirklich gefreut, dass das geklappt hat. Und toi, 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 ich wünsche dir eine schöne Zeit bis zum November hin. Und alles, alles Gute dir und deiner Familie natürlich auch. Und wir sehen uns spätestens im November. Herzlichen Dank.
Danke dir, Thomas. Bis dann.
Kennst du das? Der Tag hat gerade erst begonnen und du fühlst dich schon ausgelaugt? Oder du gibst im Training alles, aber dein Körper kommt einfach nicht hinterher. Dein Körper arbeitet 24 Stunden am Tag für dich. Unterstützt du ihn dabei eigentlich genauso konsequent? Genau da setzen wir als Familienstartup mit dem von uns entwickelten 8-fach Magnesiumkomplex an. Magnesium gehört zu den wichtigsten Mineralstoffen unseres Körpers. Es trägt zu einer normalen Muskelfunktion, einer normalen Funktion des Nervensystems, einem normalen Energiestoffwechsel sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Außerdem trägt Magnesium zu einer normalen psychischen Funktion und zum Elektrolytgleichgewicht bei. Doch Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Unser Premium-Komplex kombiniert 8 hochwertige, organisch gebundene Magnesiumverbindungen. Selbstverständlich ohne Magnesiumoxid. So setzen wir auf besonders gut verfügbare Magnesiumformen und höchste Qualität. Egal ob ambitionierter Sportler, Unternehmer, Berufstätiger oder einfach mitten im stressigen Alltag, gib deinem Körper täglich das, was er wirklich braucht. Natürlich hergestellt in Deutschland. Nach höchsten Qualitätsstandards für Menschen, die mehr von sich erwarten. Und exklusiv für alle Rapid Talks-Hörer. Mit dem Rabattcode Rapid Talks 15 erhältst du 15% Rabatt auf deine Bestellung unter www.spl-magnesium.com. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Psst. Und wenn du beim Training noch einen Schritt weiter gehen möchtest, dann schau dir unbedingt unser neues Kreatin Aktiv Plus an. Hochwertiges Kreatinmonohydrat kombiniert mit Ribose, bioverfügbarem Magnesium und dem rein pflanzlichen Inhaltsstoff Astragin. Entwickelt für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen. Auch hier gilt dein Rabattcode RAPIDTALKS15. SPL Premium Nutrition. Qualität für Menschen, die jeden Tag ihr Bestes geben.
Ja, herzlichen Dank. Also wie gesagt, diese Einblicke von einer Person, die so tief drin war in der Weltklasse der Leichtathletik, aber auch der Transfereffekt, was sie hinterher da mitgenommen hat, auch für ihre jetzige Tätigkeit, für das Leben. Also das ist für mich das Spannende, dieses wirklich mal zu hören. Ich denke, das ist bei dir genauso. Ja. Du bist ja noch extrem jung, aber wenn man den Weg sieht, ja, was ich auch immer sage, immer dran denken auch, Erfolg entsteht nie über Nacht, sondern das sind Schritte, aber er beginnt wirklich mit einer Entscheidung und natürlich diesen Mut zu haben, ja, diesen ersten Schritt dann weiterzugehen und dann natürlich das Beste auch immer aus der jeweiligen Situation rauszuholen. Und ja. Wo kann man es nicht besser lernen als beim Hürdensprint? Deswegen also herzlichen Dank nochmal, Pam, alle Coaches, ja, die dort jetzt auch mal hineinhorchen. Ich weiß selbst, wenn man einem Coach dort natürlich begegnet, wie schwierig das ist, ja, zu sagen, komm, ich spezialisiere mich auch mal für eine Gruppe, für die Gruppe mal im Hürdenbereich, aber macht es, weil die Coaches, die Pam natürlich auch dort zum Erfolg gebracht haben, das war hinterher beim TV Wattenscheid, Slawomir Filipowski, der leider 2024 gestorben ist, und Pam war natürlich dann auch nochmal bei Rüdiger Haaksen. Und das sind immer Punkte, wo man aus verschiedenen Sichtweisen auch etwas wieder mitnimmt. Felix, ja. Das ist jetzt wirklich Richtung absolute Zielannahme für den heutigen Podcast. Und ich denke, es ist so viel drin, dass man sich den wirklich mehrmals anhören kann. Und gerade diese Folge nicht nur einmal. Alle, die das jetzt von außen gehört haben, enorm. Habt den Mut, an eure, ja, ich sag mal, Vision dort auch zu glauben. Und es wird spannend. Ihr habt es auch gehört. Sie wird bei dem diesjährigen 2026 Speed Summit auch dabei sein als Speakerin. Da freuen wir uns ganz besonders.
Auf jeden Fall, ja.
Gut. Ja, dann Felix, herzlichen Dank Richtung Halifax, Kanada. Und es ist ja immer spannend, wie wir hier diesen Podcast tatsächlich, wo du bist. Ich bin ja immer meistens, ja, ich sag mal, fast an einem Ort. Aber der ja, weltgewandte Speed Pilot ist in jeglichem Landesteil der Welt zu Hause. Und deswegen danke auch, dass du auch in, wo du immer auch bist und zu welcher Uhrzeit du das auch immer machst, ja, mit mir diesen Podcast auch gestaltest. Herzlichen Dank.
Ja, da sieht man wieder nur, wie wichtig dieser Podcast für uns beide natürlich ist, dass selbst wenn ich arbeiten gehe, ich natürlich immer Zeit habe, diesen Podcast mit dir zu machen, Thomas. Deswegen auch vielen Dank dir für die Zeit, die du opferst nach dem Job abends oder wann auch immer, in dem Fall jetzt abends, dich noch hinzusetzen und mit mir über die Dinge des Sports und der Schnelligkeit zu sprechen.
Das ist natürlich mein Hauptbereich hier. Das macht Spaß. Das ist auch so wichtig, diese Erfahrung weiterzugeben. Also das ist die Basis und deswegen herzlichen Dank heute nochmal an Pam, Felix. Bleibt alle schnell, bleibt dabei. In den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen werdet ihr noch einiges erfahren. Schaut auf unsere Internetseite auch vorbei. Podcast, aber auch www.speed-summit.com. Da werdet ihr alle Informationen haben. Herzlichen Dank. Bis dahin. Felix, danke.
Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.